Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und es tipselt im Hintergrund. Hallo Patrick.
Hallo, hallo.
Herzlich
hallo Conny, wie geht's dir und was machst du hier?
Ich bin hier, weil ich ein Nachgeflüster abliefere, zusammen mit dich.
Mit mich, mit das dich. Ist richtig, genau.
Ich muss jetzt schon so sprechen, weil das Dokument, was du vorbereitet hast, das hat so viele Worte, die ich mein Lebtag noch nicht gehört habe und deswegen, ja. Was ist denn?
Sprichst du jetzt schon komisch, weil es gleich noch komischer wird mit den ganzen Worten, meinst du?
Was ist denn der Antikythera-Mechanismus? Das sind lustige Wörter.
Naja, da kommen wir zu.
Piri-Reis, Eisstein, Tropasteine. Tropasteine klingt so ein bisschen wie auf dem Mittelaltermarkt. Da steht so ein Typ in einem Gewand und verkauft dir irgendwelche Steine aus dem Basaltwerk für teuer Geld und erzählt dir, dass es dich dann reinigt mit Steinkraft.
Steinkraft, genau. Steinkraft, ja, du spoilerst jetzt hier schon gerade unsere ganzen Beispiele vielleicht.
Das ist nur mein Gedanke gewesen.
Ja.
Mit Steinkraft gesalbt und dann ins Bett. Herzlich willkommen zum Nachtgeflüster. Falls ihr auch ein paar Kieselsteine kaufen wollt, die hier hinten vom Parkplatz aufgreifen wollt, für ein Stück für 55 Euro.
Ja.
Meldet euch.
Ich habe schon ein Abo, ein Dauerabo. Mit dem Code Conny Steine. Bekommt ihr nichts für viel Geld.
Dann denke ich mal an euch.
Genau.
Nein, Quatsch. Wir wollen ja nicht lang rumquatschen, Minute 50 schon rum, wir wollen ja gleich einsteigen. Du hast ein Thema vorbereitet, ein kurzes Nachtgeflüster-Thema und dann haben wir noch eine Sprachnachricht und wir haben noch eine Hörergeschichte für euch. Also heute ist mal wieder für jeden was dabei.
Richtig. Und das Thema.
Darf ich kurz noch was sagen?
Nein, jetzt geht's los. Aber nein, okay.
Ich wollte noch was. Wir haben uns überlegt, die Hörergeschichten jetzt vermehrt ins Nachtgeflüster zu packen, wie ihr schon gemerkt habt, weil das ein schönes Format dafür ist.
Genau, das ist so ein bisschen umgestellt jetzt, aber der Conny kam dann auf die schöne Idee, das auch noch anzufüttern, eben mit den kurzen Themen, wie ja eigentlich mal der Plan fürs Nachtgeflüster war, halt eine Folge über ein Thema zu machen, was nicht für eine Hauptfolge ausreichend wäre. Und haben wir jetzt so ein bisschen vernachlässigt, einfach weil wir so viele Erlebnisse von euch haben. Jetzt haben wir Nachrichten bekommen von wegen super cool, wir haben aber auch Nachrichten bekommen von wegen, oh, es sind ganz schön viele Hörererlebnisse, das stimmt. Und deswegen jetzt dieses bunte Potpourri, wie ich es schon öfter mal erwähnt habe.
Wir haben ja auch eine mega große, tolle Community.
Genau, ja, die stetig und ständig wächst und das ist auch gut so. Genau, so. Aber heute, kennst du eigentlich das Gefühl, wenn du in dein Portemonnaie schaust und dann Geld findest und dir denkst, wie kommt das jetzt dahin, ich bin doch eigentlich arm?
Das kommt auf die Summe drauf an. Ich habe neulich tatsächlich so ein Erlebnis gehabt. Mhm. Da habe ich noch einen 20-Euro-Schein gefunden hinter der abgelaufenen Jahreskarte für den Mainflinger See.
Aber da freut man sich doch eigentlich erst
total,
noch,
total. Wenn du 20 gefunden hast, kannst du 40 ausgeben, ist da meine Rechnung.
Ja.
Und die geht natürlich total gut auf.
Das ist super, ja. Für eine gewisse Zeit geht das auf.
Ja, nee, ja, ja, aber das so ein Feeling kenne ich. Oder ich habe mal 50 Euro gefunden, als ich meinen Reisepass gesucht habe.
Das ist auch schön. Mein Papa, der hat mal in den 90ern oder 80ern sogar, ist echt lange her, von daher ist es jetzt auch verjährt und ich erzähle es jetzt einfach, der hat mal damals, als er noch gearbeitet hat, ist er auf den Parkplatz seiner Arbeitsstelle gefahren. Der war wohl auch ziemlich leer und er stellt sich auf diesen Parkplatz, steigt aus dem Auto aus und direkt vor seinen Füßen liegt ein Portemonnaie mit 800 D-Mark, kein Perso, kein nichts, nichts weiter drin, einfach gar nichts. Und ich sag eben ja schon verjährt, weil ja, er hat es damals einfach behalten. Der hat's, also der denkt halt auch nicht so weit, glaube ich. Der hat sich damals nichts dabei gedacht. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, da ist ja keine Info drin von irgendjemandem. Was soll ich da jetzt tun? Da hat er es halt behalten. Naja, aber den das Tag war jetzt
freigemacht, sich krank gemeldet, genau. Ab in die Shopping Mall.
Genau. Nee, es war jetzt zugegebenerweise ein sehr schlechtes Beispiel für das Thema unserer heutigen Folge. Und zwar geht es nämlich um die sogenannten, das ist ein sehr seltsames Wort, um die U-Parts. Also es ist eine Abkürzung für das ausgesprochene Out-of-Place-Artefacts oder Artifacts. Hast du das schon mal gehört?
Ja, ich habe das schon mal grob gehört. Mhm. Und da spricht man, glaube ich, von Artefakten und Gegenständen, die so, also man spricht doch davon an Dingen, die auf einmal auftauchen. Die du nicht mehr, wo du überhaupt nicht, wo die nicht sein können. Wie zum Beispiel, du machst einen Kühlschrank auf und da liegt dein Autoschlüssel drin.
Nee, das wäre jetzt das Jot-Phänomen.
Okay.
Da muss man nämlich unterscheiden. Genau.
Dann klär mich bitte auf.
Genau, also ganz nochmal kurz, das hatten wir auch schon öfter mal so angerissen, da wollen wir, glaube ich, auch vielleicht irgendwann nochmal eine längere oder auch kürzere Folge drüber machen. Das Jot-Phänomen ist das, wenn du denkst, was du jetzt gesagt hast, irgendwie, ich habe doch meinen Schlüssel hier ans Schlüsselbrett gehängt und dann ist er nicht da und du suchst und suchst und hast da wirklich auch genau hingeguckt und auf einmal hängt er 2 Stunden später doch am Schlüsselbrett ohne Erklärung. Also der war wirklich weg und ist auf einmal wieder da. Das, darum geht es heute nicht.
Dann würde ich mir vielleicht mal ein Räucherstäbchen holen und würde die Bude ausräuchern.
Genau, aber bei den Out-of-Place-Artefacts, da geht es nämlich darum, dass wir hier von Gegenständen sprechen, die an Orten aufgetaucht sind, wo sie rational betrachtet nicht hätten auftauchen können. Jetzt denkt ihr noch, aber das ist doch das.
Du meinst sowas wie ein Schiff in der Wüste?
Ja, zum Beispiel.
Ist das nicht bei der unheimlichen Begegnung mit der dritten Art, die Anfangsszene, wie sie da irgendwie durch die Wüste rammeln und da ist sogar mal ein Schiff?
Ja, passt auf jeden Fall sehr gut, weil das würde unter die Kriterien passen.
Jetzt wird's geil. Boah, das finde ich ja mega spannend. Ich wusste wirklich nicht, was wir heute machen. Ich finde es ja, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Das ist nämlich ein Thema, was mich wirklich interessiert. Also nicht, dass mich die anderen nicht interessieren wird, aber das ist sowas, wo ich denke, darüber müsste man mal was machen. Und wie es dann halt so ist, man macht es dann irgendwann anders.
Und das hat ja auch tatsächlich sehr viel mit deinem anderen Steckenpferd, der Präastronautik, tatsächlich dann doch zu tun.
Der Podcast-Alarmstufe, meinst du, den es auch überall da gibt, wo es Podcasts gibt?
Genau, den meine ich.
Ja.
Genau. Aber wir schauen uns erstmal Gründe oder Kriterien an, die diese Gegenstände, und das kann halt, prinzipiell kann das ja fast alles sein, die so besonders machen.
Okay.
Und genau, nehmen wir zum Beispiel mal die Beschaffenheit. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass das Material, aus dem der oder die Gegenstände sind, nicht zum Fundort oder zu dem geschätzten Alter passt.
Alter sogar?
Ja, wenn es halt um Material geht, was vielleicht jetzt einfach erst die Menschheit irgendwann herausgefunden hat, dass man das erzeugen kann, aber wo man halt weiß, das ist jetzt vor, weiß ich nicht wie vielen, 100.000 Jahren oder was auch immer, noch nicht bekannt gewesen und auch noch nicht möglich gewesen. Aber man findet das und kann das quasi eigentlich zurückdatieren auf eine gewisse Zeit. Aber eigentlich geht's nicht. So.
Krass.
Genauso, also die Kriterien, die ähneln sich jetzt auch dementsprechend alle ein bisschen. Wir hatten jetzt die Beschaffenheit, nächster Punkt wäre Technologie. Und zwar würde das bedeuten, mit dem Gegenstand wird Technologie in Verbindung gebracht, die für die Zeit aus, der dieser Gegenstand stammt, zu fortschrittlich ist. Kann eigentlich nicht sein. Also, das wäre der nächste Punkt. Dann das Alter geht auch wieder in eine sehr ähnliche Richtung. Hier geht man davon aus, dass das dem Gegenstand zugesprochene Alter nicht mit dem Fundort oder auch der Beschaffenheit übereinstimmen können.
Aha.
Genau. Dann nächster Punkt wäre die Herkunft. Das heißt, dass der Fundort nicht mit gängigen wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmt und das Objekt demnach nicht dort, wo es gefunden wurde, hätte sein dürfen oder sollen.
Mein Schiff in der Wüste.
Genau, da haben wir es. Und diese Gegenstände, die werfen dann häufig auch Fragen auf, wenn sie menschengemacht erscheinen, aber aus einer Zeit stammen, als es halt noch keine Menschen gegeben hat. Eigentlich, so wie gerade die Wissenschaft das aktuell als gängige Wahrheit erkennt, sag ich mal, das macht dann halt einfach keinen Sinn. Und diese Artefakte, die können dann eine Herausforderung für etablierte wissenschaftliche Erklärungen und Chronologien darstellen und haben dann in der Regel dazu geführt, dass einige Menschen alternative Theorien und Hypothesen entwickelt haben. Also müssen wir, glaube ich, eine kleine Warnung aussprechen. Das ist auch ein kleines Aluhut-Thema, sag ich mal.
Aha.
Also, wo man Aber nicht zu sehr. Deswegen eine Bleistiftwarnung, sag ich mal.
Ja.
Aber war jetzt für viele vielleicht immer noch ein bisschen unkonkret und abstrakt. Und deswegen haben wir natürlich, wie immer, wenn es um sowas geht, auch ein paar Beispiele für euch rausgesucht. Ich glaube, es sind 10 an der Zahl. Und auch wenn jetzt die bösen, komischen Wörter kommen, vor denen du schon hier am Anfang gewarnt hast, die gehen wir jetzt Stück für Stück im Wechsel, glaube ich, nacheinander durch. Soll ich mit dem ersten anfangen?
Ja, ja, mach mal.
Okay, vielleicht spreche ich es selbst falsch aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es selbst nur gelesen. Der Antikythera-Mechanismus.
Klingt ja schon ein bisschen strange, ne?
Klingt super strange, klingt irgendwie so ein bisschen griechisch, ich weiß es nicht, aber wir gucken uns das mal an. Und zwar handelt es sich bei diesem Mechanismus, der wurde 1901 aus einem antiken Schiffswrack vor der Wüste von Antikythera, Griechenland, ach guck mal hier, geborgen. Und dieser komplexe Mechanismus, der aus zahlreichen Zahnrädern besteht, der wurde lange Zeit nicht verstanden. Erst später und durch moderne Röntgenuntersuchungen und Computermodelle, da konnte man feststellen, dass er astronomische Positionen wie Mondphasen, Sonnen und Mondfinsternisse vorhersagen konnte. Der Mechanismus wird auf das 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus datiert.
Alter, das ist ja krass.
Das ist krass. Wie konnte man das festlegen damals? Also ist bis heute keine Erklärung da. Finde ich super krass. Also sowas finde ich so spannend einfach. Muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil das sind so die Dinge, die holen mich dann auch ab.
Hier geht es jetzt um den Londoner Hammer, und zwar wir reden nicht von London, London, sondern von London, Texas. Und zwar ist da ein Hammer gefunden wurde, der in einer Gesteinsschicht aus der Kreidezeit eingebettet war. Und die Schicht wird auf über 400 Millionen Jahre Alters datiert, was Fragen zur Authentizität und zu unserem Verständnis der Erdgeschichte aufwirft. Krass, er wurde in den 30er Jahren von Max Hahn und seiner Frau Emma entdeckt, und der Hammer ist in einem versteinerten Felsen eingebettet, der aus, was ist das?
Auf das Ordovizium, das ist so eine, was gibt's denn noch für Zeiten? Jura wahrscheinlich ist auch so eine Zeit,
Weißt du? Ja. Genau, vor etwa 400 Millionen Jahren. Man hier, datiert wird. Die Entdeckung hat zu Spekulationen geführt, dass der Hammer ein Überbleibsel der prähistorischen Zivilisation oder, jetzt kommt's wieder, außerirdischen Besuchern sein könnte. Die wissenschaftliche Gemeinschaft betrachtet dies jedoch als eine natürliche Bildung, bei der Eisenmineralien den Hammer im Laufe der Zeit umschlossen haben.
Das ist halt so der spannende Punkt, das werden wir jetzt auch noch öfter hören. Es gibt halt weder für das eine noch für das andere Belege. Das heißt, klar, meldet sich auch da eine Wissenschaft zu Wort. Natürlich, und sagt, also es könnte rational betrachtet das sein, beweisen konnten sie es aber, ich glaube, bei keinem der Gegenstände wirklich. Also die haben ihre Theorien, aber weder die eine Seite noch die andere ist belegt. Jetzt kommt eine andere Sache, wer sich vielleicht schon mal mit diesen U-Parts beschäftigt hat. Das nächste ist eins der bekanntesten Dinge, sag ich mal, die im Kontext dieser U-Parts aufgetaucht ist. Und zwar ist es die Piri-Reis-Karte. Und das ist eine Weltkarte, die dem osmanischen Admiral Piri Reis zugeschrieben wird und wohl 1513 erstellt wurde. Und das Besondere ist, die Karte zeigt erstaunliche Details der Küstenlinien von Amerika, Europa und Afrika.
Krass.
Einschließlich Teilen der Antarktis. Mhm. Und einige behaupten, dass diese Karte auf verlorenem Wissen basiert oder halt eben auch hier von außerirdischen Ursprung ist. Auch hier aber die wissenschaftliche Erklärung, die neigt dazu, dass Piri Reis bei der Kartenerstellung auf Kombinationen von vorhandenen Karten und Landvermessungen zurückgegriffen hat und, Achtung, dass einige der als bemerkenswert betrachteten Details einfach Zufälle sind. Das sagt die Wissenschaft, finde ich auch spannend, dass man sagt, wie hat er das schaffen können? War vielleicht Zufall.
Es gibt ja angeblich diese Bibliothek, die mal abgefackelt ist.
Ja.
Und würde es die noch geben, wären wir irgendwie schon 1000 Jahre weiter.
Ja, oder was ganz anderes, was ich auch neulich mal gehört habe, mit verlorenen Zivilisationen, weil wir sind ja eine Zivilisation, die vermutlich früher oder später auch irgendwie mal wieder aussterben wird. Und gerade ist ja auch Klimawandel so ein großes Thema, wo man ja auch natürlich mit verschiedensten Mitteln irgendwie versucht, ob das jetzt noch machbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wo man halt einfach versucht, CO2 einzusparen, zu gucken, alles Mögliche von der Erdoberfläche zu verbannen, was schädlich ist. Und ich habe neulich mal eine Theorie gehört, dass wenn es das schon mal gegeben hat, Und man verwischt ja damit seinen, also so heißt ja auch CO2-Fußabdruck, man verwischt ja seinen Fußabdruck und seine Spuren, die man mal hinterlassen hat. Und da gibt es tatsächlich Theorien dazu, dass es das alles schon mal gegeben hat. Es kann schon mal eine genauso weit oder noch weiterentwickelte Gattung Mensch oder was auch immer wie uns gegeben haben.
Ja, aber da muss irgendwann es ja auch.
Ja, nee, eben nicht. Muss keine Spuren geben, wenn die auch angefangen haben, irgendwann zu sagen, oh shit, läuft nicht so gut, wir müssen da mal was tun und haben ihre Spuren verwischt.
Ja, aber du kannst ja nicht so sowas wie Städte und Straßen und Infrastruktur einfach wegballern und dann.
Es ist also wir reden ja hier von sehr, sehr vielen Millionen Jahren sogar. Also
ja, aber da muss doch irgendwo.
Das kann ja keiner beweisen. Das ist ja genau das Ding. Wenn das so verwischt wurde, dass du heute keine Spuren mehr findest und das ist möglich, dann weißt du davon nichts mehr. Das finde ich super spannend. Aber wir gucken mal weiter bei der Piri-Reiskarte. Und zwar. Auch hier, einige behaupteten, dass diese Karte auf verlorenem Wissen basiert oder sogar außerirdischen Ursprungs ist. Die wissenschaftliche Erklärung neigt dazu, das habe ich eben gesagt, oder? Ja, das habe ich eben schon gesagt. Okay,
das hast du gesagt, ja.
Dann bist du jetzt dran.
Ich bin mit dran Beispiel
Nummer 4.
Mit den Ica-Steinen.
Genau.
Seine Sammlung von Steinen, die in der Region Ica im Peru gefunden wurde und mysteriöse Gravuren von Menschen und Dinosauriern zeigen. Peru ist ja sowieso ein spannendes Land, was das betrifft. Mhm. Da gibt es auch die Nazca-Linien und wie sich das alle nennt.
Ja.
Das ist super, super spannend, auch was die Antike betrifft und vor allem auch das Mysterium. Da, in Peru findet ganz viel statt. Da gibt es ganz viele Geistergeschichten, da gibt es ganz viele Erscheinungen und es gibt von der Kryptozoologie mal ganz abgesehen und es gibt auch ganz viele UFO-Stories da aus Peru. Südamerika ist sowieso so ein UFO-Hotspot, die gehen da nämlich ein bisschen offener mit um als die Europäer oder die Amis oder die Australier oder was weiß ich, aber die sind da sehr offen mit und die geben ja auch regelmäßig Pressekonferenzen und so. Das ist wirklich richtig spannend. Peru möchte ich auch mal reisen. Ja, und die Gravuren in diesen Ica-Steinen, die deuten darauf hin, dass Menschen und Dinosaurier zur gleichen Zeit existierten, was im Einklang mit der wissenschaftlichen Chronologie steht und die Wissenschaft betrachtet sie jedoch größtenteils als moderne Fälschung. Einheimische Künstler haben zugegeben, sich Steine zu schnitzen. Aha! Und sie als archäologische Artefakte zu verkaufen.
Aber auch selbst da, finde ich, da muss man das noch mit Vorsicht betrachten. Klar, das sind jetzt Leute, die haben das zugegeben, mehr oder weniger. Aber wenn das irgendwie Künstler sind, die vielleicht auch ihr Zeug verkaufen wollen und hingehen und ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit abhaben wollen, einfach nur um ihr Zeug, also weißt du, wie ich meine?
Ja.
Finde ich schwierig, aber kann man drüber diskutieren. Absolut. Und wir gehen jetzt von den Ica-Steinen zu den Tropa-Steinen. Und zwar, bei denen ist es so, die sollen in einer Höhle in Bayan Kara Ula in dieser Region gefunden worden sein. Das ist in China. Wir wissen alle, wo das ist. Ich weiß es nicht. Und das sind runde, flache Scheiben mit einem Loch in der Mitte und angeblichen Gravuren von außerirdischen Wesen. Also sehr ähnlich den Ica-Steinen. Und die Geschichte wird oft als Legende betrachtet und es gibt wenig oder kaum zuverlässige Beweise für die Existenz dieser Steine. Es wird angenommen, dass die Geschichte auf Missverständnisse oder Fälschungen basiert. Also auch hier wieder ein eher schwammiges Beispiel, dennoch ein bekanntes im Sinne der UPAs.
Krass. Ist ja richtig spannend heute. Dendera-Glühbirnen. Es gibt Reliefs im ägyptischen Dendera-Tempel, die von einigen als Darstellung von Glühbirnen oder elektrischen Lampen interpretiert werden. Diese Interpretationen haben zu Spekulationen geführt, dass die alten Ägypter Elektrizität nutzen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist jedoch auch hier skeptisch und betrachtet diese Darstellung als religiöse Symbole. Da ist man sich tatsächlich nicht eins, was es ist. Also viele behaupten, die hatten Elektrizität.
Tja, das ist krass. Man weiß es nicht genau. Wurde nicht widerlegt, wurde nicht bestätigt. Nummer 7. Die Ivory Bill Schnitzereien. Und zwar sind das Schnitzereien von Elfenbeinvögeln, die im Jahr 1885 in Illinois, USA, gefunden wurden. Und diese Schnitzereien zeigen dinosaurierähnliche Wesen und haben dementsprechend zu Spekulationen auch hier wieder geführt, dass prähistorische Menschen und Dinosaurier zeitgleich gelebt haben könnten. Es werden auch in diesem Fall Fälschungen vermutet, aber auch hier konnten diese nie bewiesen werden.
Schon krass. Dann gibt's die Acambaro-Figuren, und zwar ist das in Acambaro, Mexiko. Da wurden tausende Tonfiguren entdeckt, die Menschen und Dinosaurier darstellen. Einige sagen, dass das die Beweise für die Koexistenz von Menschen und Dinosauriern ist. Von den Figuren habe ich tatsächlich schon mal gehört. Nicht verwechseln mit diesen Nintendo-Figuren, die ihr da jetzt euch irgendwie überall hinstellt. Das klingt nur ähnlich, ist aber nicht das Gleiche. Das ist auch so eine ganz, ganz, ganz krasse Geschichte. Da ist man sich nicht einig, wo die herkommen, wer die sind, wer die gemacht haben. Vor allem, du siehst da ja auch Figuren, wo halt Dinosaurier beritten werden, quasi.
Ja, ja, genau. Und das ist ja wirklich...
Weil das kenne ich tatsächlich.
Sehr großes Diskussionsthema. Also ich bin mir da total unsicher, was ich da glauben soll. Es wäre schon eine spannende Vorstellung. Aber... Menschen, stell dir mal vor, Menschen haben Dinosaurier gesehen. Wie krass wäre das einfach? Nummer 9, das vorletzte Beispiel für U-Parts ist Göbekli Tepe. Und zwar ich fange nochmal von vorne an, weil das ist unfassbar.
Ja, ja, das ist kein Problem.
Göbekli Tepe ist in der Türkei, und zwar eine archäologische Stätte mit monumentalen Steinkreisen, die auf etwa 9600 vor Christus datiert werden. Quasi erinnert an Stonehenge.
Bisschen, bisschen.
Die Komplexität und Größe der Strukturen, die haben zu Spekulationen geführt, dass sie von einer hochentwickelten Zivilisation erbaut wurden, die älter ist als bisher angenommen. Hat dann allerdings auch zu Diskussionen innerhalb der archäologischen Gemeinschaft geführt, und bis heute ist hier die genaue Bedeutung der Stätte nicht vollständig geklärt.
Voll krass.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt, das sind die Baigong-Rohre. Hierbei handelt es sich um eine geologische Formation in der Nähe vom Mount Baigong im Qinghai-Plateau in China. Man verzeiht mir meine Aussprache. Die Formation besteht aus einer Reihe röhrenförmiger, eisenhaltiger Strukturen, die aus einer Art von Eisenoxid bestehen, und die Rohre sind in erster Linie in drei Höhlen zu finden, wobei die Haupthöhle als Baigong Cave Nummer 1 bekannt ist. Die Röhren variieren in Größe, einige erreichen eine Länge von mehreren hundert Metern, einige Röhren verlaufen parallel zueinander, während andere sich kreuzen. In einigen Röhren sind hohle dreieckige Rohre von unterschiedlicher Größe eingebettet. Was zur Hölle? Mhm. Es gibt Spekulationen darüber, ob diese Röhren natürlich entstanden sind oder ob sie von menschlicher Hand geschaffen wurden. Einige Theorien hier besagen, dass es sich um die Überreste einer alten Zivilisation handelt, die fortgeschrittene Technologien verwendet haben könnte. Es gibt auch Berichte, und jetzt werden den Freunden der Präastronautik wieder mal das die Ohren schlackern. Es gibt auch Berichte über angebliche außerirdische Aktivitäten oder Maschinen, die mit diesen Röhren in Verbindung gebracht werden. Die Wissenschaft, die vermutet auch hier hinter diesen Strukturen ein natürliches Phänomen. Ich wiederum würde sagen, viel spannender. In China, alte Zivilisationen, kann ich mir besser vorstellen als woanders. Eine mögliche Erklärung, dass diese geothermischen Aktivitäten, also durch die geothermische Aktivitäten entstanden sind, ja, bei denen eisenhaltiges Wasser durch Risse im Gestein strömte und sich im Laufe der Zeit ablagerte, wäre so eine Theorie, die man sagt. Aber ich finde das irgendwie zu langweilig. Es gibt jedoch weiterhin Diskussionen und Forschungsbemühungen, um die Herkunft und Natur dieser Röhren zu verstehen. Das ist ja ein creepy Thema.
Das ist, ja... Also es ist einfach, ich weiß gar nicht, ob man creepy sagen will, es ist halt einfach so, das macht Lust auf mehr. Man will einfach wissen und sich da reinwühlen, irgendwie, was da passiert sein könnte. Und je unerklärlicher das ist, desto spannender ist das einfach. Aber ja, das waren die U-Parts, unser heutiges Kurzthema, was vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich könnte ja selber sagen, ob es spannend, zu spannend zum Einschlafen war. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet.
Richtig, wir haben noch eine Sprachnachricht für euch, und da geht's um, sie heißt Kugel Engel Opa und ist 7 Minuten 50 lang, und ich würde sagen,
Abfahrt.
Abfahrt.
Hallo ihr Lieben, ich möchte heute auch zwei Geschichten mit euch teilen. Ich finde euren Podcast super, und viele Dinge sind mir irgendwie bekannt, habe ich auch schon erlebt. Eine Geschichte ist schon sehr, sehr lange her. Meine Kinder waren so vielleicht 2,5 Jahre alt, Und es war in der Nacht. Ich habe geschlafen und wurde wach von einem Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wir Mütter haben Ammenschlaf. Das heißt, man ist nie wirklich tief im Tiefschlaf drin. Und ich habe gelegen und habe ein Licht wahrgenommen, was blinkte oder wechselte. Rot-blau, rot-blau. Und während des Wachwerdens habe ich gedacht, das ist ein Krankenwagen, der auf der Straße steht und das Licht an die Wand reflektiert. Und dann wurde mir aber bewusst, das kann nicht sein. Also ich wurde immer wacher. Das kann nicht sein, weil wir in der Dachschrägen wohnen oder das Zimmer in der Dachschrägen haben und das Licht unten am Boden zu sehen war. Das war also unmöglich. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre es ganz klug, jetzt mal die Augen aufzumachen und zu gucken, woher das kommt. Und bin dann hoch, mein damaliger Mann lag neben mir. Und dann sah ich in der offenen Türe, unsere Schlafzimmertüre war offen, einen Ball liegen. Einen Ball, den man für gewöhnlich auf den Boden schmeißen muss, und zwar ziemlich heftig, damit er anfängt zu leuchten. Da ist irgendwie so ein Mechanismus drin. Und dieser Ball lag mitten im Flur. Der war definitiv nicht da, als ich ins Bett gegangen bin, weil dann hätte ich darüber steigen müssen. Und er lag dort plötzlich und blinkte. Wie gesagt, man muss den auf den Boden schmeißen, um diesen Mechanismus zu aktivieren. Meine Kinder können es nicht gewesen sein. Die waren halt noch sehr klein. Die lagen in ihren Gitterbettchen und kamen da auch nicht raus. Eine meiner Töchter ist behindert. Die ist also gar nicht in der Lage, da rauszuklettern. Und die andere, die hat es einfach nicht gemacht. Die hat immer geschlafen wie eine Tote. Genau, und da lag nun also dieser Ball. Wir haben auch keine Haustiere. Also es ist für mich heute noch unerklärlich, wie dieser Ball da hingekommen ist. Jetzt muss ich dazu sagen, kurz vorher ist mein Opa verstorben, der das war ein Witzbold. Also der hat immer viel Spökes, wie wir im Nordrhein-Westfalen sagen, gemacht. Und ja, das war eine Woche vorher, glaube ich, ist der gestorben. Das hätte gut zu ihm gepasst. Ja, das war auch immer mein Spruch, wenn ihr wiederkommt, um uns zu besuchen, bitte nichts Gruseliges, macht irgendwas Witziges. So. Und das wäre seine Art gewesen, ganz genau. Die zweite Geschichte hängt mit meinem Schwiegervater zusammen, der vor auch inzwischen über 13 Jahre ist es auf jeden Fall her, gestorben ist. Und wir waren dabei, als er gestorben ist, haben ihn quasi begleitet. Und ja, war für mich ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis, das erste Mal schon ja jemanden eben beim Sterben zu begleiten, fürchterliche Sache. Ein paar Wochen später bin ich in meinen Heimatort gefahren, der sehr, sehr weit weg ist, oben im Norden, und habe meine Mutter besucht, die hatte einen Laden, und die sagte zu mir, geh mal raus, im Café draußen sitzt eine Bekannte von mir, frag die mal, was die macht, findest du bestimmt spannend. Und dann bin ich rausgegangen, habe diese Frau gesucht, die saß da, rauchte eine Zigarette, trank eine Cappuccino, und ich bin hin und sagte, hör mal, meine Mutter sagt, ich soll dich mal ansprechen, du machst was Interessantes beruflich. Ja, sagt sie, ich arbeite mit Engeln. Da habe ich mir schon gedacht, ja, das ist ja toll. Fand ich irgendwie albern. Aber ich wollte höflich sein. Ich gesagt, ah ja, das ist ja interessant. Habe ich mich immer schon gefragt, sind es Tote? Oder dann sagte sie nur so, ja, manchmal sind es Tote, ja, aber auch nicht immer. Die waren nicht so gesprächig und wollte sie dann noch nicht weiter stören. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich sag, mein Schwiegervater ist vor 6 Wochen gestorben, und ja, ich stelle mir vor, dass der als Engel wiederkommt. Und ja, dann saß sie da und sagte gar nichts mehr. Und ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt besser. Und auf einmal sagt sie, ja, ich sehe ihn. Und ja, klar, denke ich, klar siehst du ihn. Ich sag, wo siehst du ihn? Da sagt sie, in der Ferne, ich kann ihn sehen. Ein großer Mann mit einer Trachtenjacke. Und habe ich gesagt, nein, mein Schwiegervater hat keine Trachten getragen. Das war nicht so ein Typ, ne, der Trachten trägt. Naja, ich sag, naja, ich habe gesagt, an seinem Grab quasi oder bei seiner Beerdigung, ich sag, hör mal, wenn du wiederkommst, dann bitte irgendwie als Vogel oder als Schmetterling, aber nicht mit Licht an und Licht aus und so, das ist mir zu gruselig. Und ich sag, seitdem haben wir ständig wirklich riesige Schmetterlinge am Haus, die auch immer am Hauseingang sitzen, ne? Nicht auf den Blumen, sondern am Hauseingang. Ja, sagt sie, die schickt er. Es ist nicht selber, aber er schickt sie dir. Naja, ich bin dann weggegangen, und als ich dann zurück bei meiner Mutter im Laden war, kam dann plötzlich die Erkenntnis, dass Tatsächlich, mein Schwiegervater hat keine Trachten getragen, aber er hatte einen Lederjanker, so nannte meine Schwiegermutter das, einen Lederjanker. Das war eine etwas schickere Jacke, die man durchaus als Trachtenjacke betrachten kann. Und in der ist er beerdigt worden, beziehungsweise eingeäschert worden. Auch das war mir dann damals, oder wurde mir in dem Moment bewusst, dass meine Schwiegermutter gesagt hat am Beerdigungsmorgen, ich ziehe ihm den Lederjanker an. Den hat er immer so gerne im Büro getragen. Und ja, das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, boah, krass, ob da doch was dran ist. In meiner Brust schlagen immer zwei Herzen. Auf der einen Seite bin ich total skeptisch, auf der anderen Seite glaube ich da voll dran. Also ich versuche es halt immer nachzuvollziehen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Diese Frau, die hat mir nichts weiter gesagt, die hat kein Geld dafür bekommen. Das war auch wirklich ein relativ kurzes Gespräch. Also fand ich unglaublich spannend und interessant. Jetzt vor kurzem hatten wir es tatsächlich hier im Haus wieder, dass plötzlich eine Lampe anging, als ich von meiner Oma sprach, die ich sehr, 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 sehr geliebt habe und die jetzt auch schon eine ganze Zeit tot ist. Meine Kinder kannten die auch. Es war tagsüber, ich saß mit meiner Tochter im Wohnzimmer, das ist schon die dritte Geschichte, und sehe also plötzlich, wie in der Küche dieses Licht angeht. Ich gucke sie an und sage, was ist das denn? Ne? Ja, ich sage, das muss Oma gewesen sein, ne? Weil ihr Stock und ihr alter Tisch auch dort stehen. Die Lampe steht auf dem Tisch, den ich von ihr quasi geerbt habe, und ihr Gehstock, den ich zur Erinnerung an sie habe, hängt, also ist da dran gelehnt. Ja, ich sag's, das ist crazy, ne? Naja, also, das sind meine Geschichten. Ach, und eins fällt mir noch ein zum Thema Telefon. Die habe ich gerade eben gehört, die Folge. Ich habe es tatsächlich mal gehabt, dass ich mit meiner Mutter telefoniert habe, und das war zu einer Zeit, wo es noch keine Smartphones gab. Es gab Handys, ja, aber keine Smartphones. Und wir telefonierten und lästerten über meine Schwägerin. Und auf einmal, und das ist kein Witz, auf einmal war die in der Leitung und sagt, na? Und meine Mutter so, hä, was machst du denn hier? Ja, du hast mich doch angerufen, sagt meine Schwägerin. Meine Mutter, nein, wir haben dich nicht angerufen. Also man konnte schon so eine Konferenzschaltung machen, ne? Meine Mutter sagt, nein, ich habe dich nicht angerufen, ne? Und die so, doch klar. Also total crazy, wie das zustande gekommen ist. Keine Ahnung, aber wirklich auch just in dem Moment, wo wir gerade nicht nett über sie gesprochen haben. Ja, da wollte uns vielleicht von oben jemand einen Wink geben. Okay, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, es ist nichts Spektakuläres, aber vielleicht könnt ihr irgendwas daraus machen oder es für euch einfach mitnehmen. Macht weiter so. Ich höre euch wirklich, wirklich gerne. Ja, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Das finde ich natürlich strange, ne?
Und dann ich wollte auch erst noch sagen, eben so, oh Gott, hoffentlich hört deine Schwägerin, war die Schwägerin? Ja, oder? Mhm. Hört sie jetzt nicht den Podcast hier, aber sie hat es ja dann scheinbar damals schon sowieso mitbekommen, was ihr da gesagt habt. Aber krass, das ist ja eine meiner schlimmsten Ängste, glaube ich, irgendwie, dass sowas mal passiert, irgendwie, dass, ja, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen hier, dass ich die Lästerschwester schlechthin bin, aber dass mal sowas trotzdem irgendwie, du sagst mal, ach, das hat mich jetzt genervt über eine Person, wo das, ja, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen sollen, dann bekommt es irgendwie mit oder irgendwie so, also das ist, finde ich schlimm. Und ich finde es komisch, wie das damals, also wie hätte das passieren können?
Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Früher, wir erinnern uns mal zurück an diese alten Klotz-Handys.
Schwierig.
Ich habe aber auch eine Nachricht bekommen, die ich nicht senden darf, aber ich darf erzählen. Ich glaube, sie kam aus Österreich. Viele Grüße. Und zwar arbeitet dort jemand bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Wahrscheinlich drei oder so, wie die da alle heißen.
Ö2.
Sorry. Gott, finde ja geil, dass Österreich früher beim Hitradio Ö3, beim Verkehrsservice, da hat man immer gesagt, die Ö3 vermelden. Das ist ein Wortspiel, das ist eine 10 von 10.
Ja.
Ö3 war. Verstehst du? Das ist so ein Agathe Bauer Hitverhörer, der. Ja. So, auf jeden Fall wurde da erzählt, dass das tatsächlich irgendwie passiert und um die Leute irgendwie, dass das Gespräch nochmal eingespielt wird, weil du hast ja früher einen Arsch für Gebühren bezahlt.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber heutzutage, also ich glaube, wenn ich in Österreich anrufe, kostet es mich genau 0 Euro. In die USA kostet es mich, glaube ich, nur noch 1 Cent oder so. Also gibt es eigentlich noch Vorvorwahlen? Das ist auch gruselig.
Boah, keine Ahnung. Habe ich auch nie genutzt, weil ich da immer Angst vor hatte, dass das irgendwie ein Betrug ist und ich irgendwie alles viel schlimmer mache, anstatt günstiger.
Doch, ich habe die viel benutzt, aber gibt's die noch? Und wer benutzt die? Pff,
Also wenn ihr das wisst da draußen, wenn ihr gerade zuhört, dann sagt's ruhig. Ich weiß es nicht. Ich habe das nie benutzt und weiß es dementsprechend auch jetzt nicht.
So, eine Geschichte haben wir noch und dann geht's aber ins Bett.
Ja, mindestens, genau.
Ja, dann sind wir schon bei einer halben Stunde, mein Freund, für Nachtgeflüster.
Oh Gott, das ist eigentlich ein viel zu langes Nachtgeflüster, aber...
Ja, wir haben gesagt, wir machen noch eine Geschichte, dann hauen wir die auch noch raus.
Wir hauen die jetzt raus, genau. Und zwar hat die uns erreicht, jetzt muss ich mal gerade schauen, ob irgendwo hier irgendwas mit anonym steht. Ich glaube aber nicht. Und zwar die Geschichte, die wir euch jetzt noch präsentieren, die kam von Jay über, ich glaube, Instagram kam die rein. Und sie schrieb uns, folgendes. Hallo ihr zwei. Ich habe vor kurzem euren Podcast gefunden und finde ihn sehr spannend. Ich habe auch eine kleine Story, die ich mir nicht erklären kann, aber auch nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Ich habe auch mehrere Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet. Das finden wir übrigens sehr spannend, diese Stories. Wir finden alles spannend, aber ich finde Sicherheitsdienst sehr, sehr, sehr
spannend. Ich auch, das hat immer was. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, nachts mit einer MacLight und einem großen Schlüsselbund irgendwie durch so Komplexe zu laufen.
Nee. Ich auch nicht.
Und schon gar nicht mit AirPods drinne und dann gar nichts mehr zu hören. Ja, weißt du, was ich meine? Oder uns zu hören. Nein, das geht gar nicht.
Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich so, dann fühlt man sich so wie unter der Bettdecke irgendwie, die ja auch eigentlich keinen Schutz bietet, aber man deckt sich trotzdem zu, weil man irgendwie denkt, das bringt was und AirPods nichts zu hören, was dir Angst macht. Ist vielleicht auch, aber naja, gut, Neues, wir schauen mal, was hier passiert ist.
Ja, schauen wir
mal. Genau. Also mehrere Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet und war im Bereich Schließdienst. Das heißt, ich musste verschiedene Objekte anfahren und scharf schalten, in Klammern verschließen und Alarmanlage an. Meine Tour hatte, wie so oft, keine Abweichungen und ich kam sogar schnell durch die Objekte. Zu den Objekten gehörten auch etliche Schulen. Gott. Diese eine Schule bestand aus zwei Gebäuden, die mit einem Glasdurchgang miteinander verbunden waren. Der Glasdurchgang war mit einem zweistöckigen Treppenhaus angeknüpft und hatte mehrere Notausgänge. Ich bin also wie gewohnt durch die Schule und habe alles brav verschlossen und kam zu diesem Treppenhaus. Ich war dabei, die Notausgänge zu verschließen, als ich ein lautes Poltern in den oberen Bereichen hörte. Ja, das würdest du mit den AirPods mit Noise Cancelling nicht hören. Das
richtig.
Ist die Frage, willst du es hören? Ich meine, gut, das ist dein Job, du musst es hören wahrscheinlich. Ja. Ich habe erstmal weitergemacht und mit der anderen Hand in der Zentrale angerufen und um Unterstützung gebeten. In Klammern, ja, ich war auch allein unterwegs und es ist üblich, leider.
Ach, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum ist denn das so, ich bin neulich total dumm hier in Aschaffenburg, in meiner Heimatstadt. Ja. Ich dachte, ach komm, fährst du hier rechts rum, weil vor mir war so ein bisschen Stau und da war ich in so einer Ecke, da war ich mein Lebtag noch nicht, ne? Und es war auch relativ spät abends und es war ein bisschen neblig und es war dunkel und da steht auch so ein Sicherheitsdienst in so einem Opel Corsa ganz alleine vor einem riesen Industriekomplex und der Typ ist alleine ausgestiegen und da dachte ich mir, ey, was? Du bist alleine? Krass, junger Mann, ey. Das ist so.
Wir hatten ja auch schon mehrere Storys aus dem Sicherheitsdienst und dann waren ja da auch schon die eine Story, ich glaube, es war die in der Mall, in diesem Einkaufszentrum.
Die ist die
eine unserer ersten. Das war mit die heftigste und da hat uns aber ja die Person damals erklärt, dass sie ja eigentlich schon zu zweit sind, aber durch Corona war das damals so. Ja, sein Erlebnis war damals aus Corona, aber hier scheint es ja jetzt auch unabhängig davon
die Sache, zu sein. Die Sache ist wahrscheinlich, es ist billiger, wenn du alleine bist, ne?
Ja, mit Sicherheit, natürlich.
Es wird alles runtergespart. Gucken wir mal weiter.
Gucken wir mal weiter. Genau, sie hat also die Zentrale angerufen, um Unterstützung zu erbeten quasi. Und dann schreibt sie weiter, ich wurde belächelt und ich sollte nachsehen. Aber sie schicken mir einen Kollegen, weil ich darauf beharrte. Ich habe auch auf Zehenspitzen nachgeschaut und mich so leise wie möglich verhalten, bis der Kollege eingetroffen ist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich nicht die Sensoren ausgelöst hatte im Gang und nach mindestens drei Personen wahrgenommen hätte. Mehrere Schritte und Stimmen. Mein Kollege traf also nun ein und wir gingen das Treppenhaus hoch und die Lichter waren an. Das Beste daran war, er glaubte mir bis dahin immer noch nicht und tat es ab mit einem offenen Fenster und irgendwas sei umgefallen. Aber es polterte nochmal. Er wurde dann auch ziemlich blass. Wir haben daraufhin die Notausgänge nochmal überprüft, die verschlossen waren. Also es käme niemand raus, ohne an uns vorbeizukommen. Wir haben die gesamte Schule durchsucht und jeden Raum überprüft und absolut nichts gefunden. Niemand außer uns war anwesend, aber die Lichtsensoren gingen teilweise an, ohne dass wir in der Nähe waren. Und nein, auch keine Ratten oder Spinnweben hätten dieses auslösen können. Wir haben nach einer Stunde beschlossen, die Schule scharf zu schalten und abzuwarten, ob der Alarm auslösen würde. Dann wüssten wir genau, ob da jemand wäre. Nichts ist mehr daraufhin passiert. Und ich beendete dann meine Tour. Mein Kollege und ich haben es runtergespielt und nicht mehr drüber geredet. Ich habe am nächsten Tag glücklicherweise einen anderen Bereich bekommen und nie wieder diese Schule betreten müssen. Liebe Grüße, Jessie. Und ich muss noch anmerken, völlig vergessen, hat sie als kleine PS-Notiz hinten dran gehängt. Die Schule bestand aus einem Alt- und aus einem Neubau. Der Vorfall war aber allerdings, jetzt würde jeder denken im Altbau, nein, er war im Neubau. Es war ca. 23 Uhr in der Winterzeit.
Wow.
Einfach ungeklärt. Einfach nicht mehr drüber gesprochen. Keiner weiß, was es war. Ja, aber also ich hätte den Drang, einfach noch mit Menschen zu diskutieren darüber irgendwie, was es denn gewesen sein könnte. Klar, du kommst zu keinem Ergebnis, aber ich habe da einfach irgendwie Gesprächsbedarf dann, glaube ich.
Jessie, vielleicht hat ja jemand anderes aus deiner Firma als diese Schule und kann da vielleicht noch ein bisschen was berichten. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Bett. Glaubt, was ihr wollt. Spät. Aber fühlt euch gut unterhalten. Es war ein anderes Nachtgeflüster, ein bisschen länger. Aber es ist so, wie es ist. Ihr freut euch.
Bald haben wir die Nachrichten, 2 Hauptfolgen pro Woche.
Nein. Und
wenn wir das hier so jetzt machen, dann. Naja, gut. Schlaf gut. Das
schaffen wir, glaube ich, nicht. So, wir gehen jetzt alle ins Bett. Gute Nacht, bis dann. Patrick, ich wünsche dir auch eine gute Nacht.
Ich dir auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.